Hör mal nicht auf mich, dirigier mich nur, ja? Das okay. heißt, du musst wahrscheinlich den Kopfhörer rausnehmen, damit du mich nicht hörst.
Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
Super, alles klar.
Und da, wir laufen.
Super, darauf kann ich nämlich dann gleich synchronisieren, weißt du? Das war nämlich beim letzten Mal echt schwierig, einfach nur aufgrund deiner oder meiner Antworten zu synchronisieren, ist echt schwer.
Ich verstehe.
Weil dann, verstehe. Das kann ja überall kommen, weißt du? Dafür gibt es da keinen Timecode. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind wieder dabei. Es ist der 27. April. Mein Name ist Christian Alexander Müller.
Und ich bin Marc Seibert.
Wir sind wieder hier. Es ist 12.15 Uhr. Wir sind beide ausgeschlafen und wunderhübsch. Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen hübscher als ich. Wie machst du das?
Ich glaube, dein Gefühl täuscht dich. Ansonsten kann ich nur sagen, ich lasse nur Wasser und CD an meinen Körper.
Weißt du, wie mich das als Kind immer irritiert hat, bis ich begriffen habe, was CD ist?
Ja, ich habe es auch nicht verstanden.
Oh, dann laufen die alle.
Aber es war Wurst. Gesicht.
Nee, kein Wurst, das waren CDs.
Ja, ich fand es damals toll, weil so als DDR-Kind so diese Produkte im Fernsehen zu sehen und zu wissen, dass die unerreichbar sind, war von Grund auf schon. Also nicht die Situation war toll, aber diese Sachen zu sehen, das war Wahnsinn.
Verstehe ich.
Ja.
Sitzt du denn bequem?
Es geht so. Ich sitze in meinem Wohnzimmer auf der Kante meines Sofas, damit ich in geeignetem Abstand zu meinem Mikrofon sitze.
Ja, verstehe. Ich fummel noch ein bisschen rum, das hört ihr wahrscheinlich gerade, bis ich dann gleich mal die perfekte Einstellung gefunden habe. Auch für mein Mikrofon, weil das ist auch ein bisschen, ich habe es ein bisschen bequemer gemacht. Ich habe mal die Füße hochgelegt.
Sehr gut.
Ich habe, glaube ich, jetzt die perfekte Einstellung für mein Mikrofon gefunden. Mhm. So, Christian, es ist die zweite Folge.
Wahnsinn.
Und von der ersten bis zur zweiten ist echt eine Menge passiert.
Erzähl mal.
Also ich war zum Beispiel, bin ich in Ulm und probe für Dracula. Ja?
Immer noch. Immer ich noch. Dachte, du kannst das inzwischen.
Ich habe so viel frei, wie ich noch nie frei hatte in irgendeiner Produktion. Ich will einmal kurz zurückversichern. Du nimmst auf, oder? Bei dir ist ein Aufnahmepegel.
Und, nimmt auf. Ja, jawohl.
Ich hatte noch nie so viel frei wie in dieser Produktion, was ein bisschen daran liegt, dass meine Rolle erst sehr, sehr spät kommt.
Also, und klein ist.
Klein ist, genau. Und darin muss ich mich erstmal üben. Ich ertappe mich dabei, wie jetzt gerade auch, wenn ich mal einen Tag frei habe, fahre ich nach Hause. Was total unwirtschaftlich ist, weil es nämlich jedes Mal 100 Euro kostet.
Nun ja, du setzt halt deine Prioritäten.
Ja.
Das ist doch vollkommen in Ordnung.
Ja. Ja.
Ja, und natürlich ist deine Rolle jetzt nicht so klein. Das klang gerade sehr seltsam.
Nee, die kommt halt ein bisschen später, ne? Die kommt später und ist dann schon intensiv. Ja.
Das ist doch gut so.
Ja, genau. Eigentlich so wie ich. Ich komme auch immer später, aber dann intensiv.
Ich glaube nicht, dass es diese Erklärung gerade gebraucht hat, aber.
Ja, aber. Und es ist ja noch mehr passiert. Dadurch, dass ich so viel Zeit habe, bin ich natürlich auch kreativ und mache natürlich auch viele andere Sachen. Wie zum Beispiel meine Wohnzimmerkonzerte. Jetzt war gerade Ich bin Musik sehr, sehr erfolgreich. Die Leute haben das gefeiert. Und jetzt frag doch mal, was habt ihr denn jetzt anders gemacht? Frag doch mal, interview mich.
Was habt ihr denn jetzt anders gemacht?
Ja, anders gemacht haben wir, dass wir keine Mikrofone hatten, wo wir reingesungen haben, sondern wir hatten so Kabelmikrofone, so Bügel, ne? Wir hatten so Bügel um und waren dadurch frei in der Gestaltung und haben tatsächlich performt.
Verrückt.
Richtig cool. Das hat so Spaß gemacht mit der Jana Marie Grob. Das war so cool. Mhm. Das hatte so ein bisschen was von Theater. Zum ersten Mal.
Herrlich.
Seit langem, ja.
Ja, schön. Und die Marina war dabei,
Marina Kommissarczyk. Ja, die ist quasi immer dabei. So, und
die ist bei dir eingezogen inzwischen.
Ja, die wohnt
gehört
da.
Zum Hausstand.
Ja, genau.
Ist der Piano-Player 24 Stunden am Tag.
Und dann auch
wenn du frühstückst oder so, ja, beim Familienabendessen.
Da werfe ich eine Mark rein und dann läuft es.
Ja, genau. Das muss ich welcher Film war denn das? Ich glaube, Nackte Kanone, wo sie beim Abendessen im schicken Restaurant sitzen, zu zweit, ganz romantisch. Und der Pianist spielt lustige Sachen und dann sagt er, spielt doch nochmal unser Lied. Und dann spielt der Ding Dong, The Witch is Dead. Das war sehr lustig.
Jetzt ganz oft bei so Comedy-Filmen, oder ich glaube, das ist auch bei Nackte Kanone, wo dann so dramatische Musik ist und dann auf einmal schwenkt die Kamera auf das Orchester, was gerade so dramatische Musik spielt. Und, Entschuldigung.
Ja.
So lustig. Ach, ich liebe die Nackte Kanone. Oder wie heißt der Martin Sheen? Ne, wie heißt der Grauhaarige? Martin...
Leslie Nielsen?
Ist das Leslie Nielsen?
Ich habe keine Ahnung, ich bin ganz schlecht mit Namen.
Auf jeden Fall steigt er oben aus dem Flugzeug raus und fällt die ganze Treppe runter und rollt quasi die Treppe runter, landet unten und sagt, nicht schlimm, ich war früher beim Rollkommando. Oder nimmt so zwei so Oropax und ein Glas Wasser und schluckt die runter und sagt, stöpfelt sich von innen zu. Stöpfelt sich von innen zu, fand ich so, werde ich nie vergessen. Nackte Kanone. Oder wie er die Spiegeleier auf ihrem Bauch brät. Finde ich mega.
Daran erinnere ich mich, genau.
Und diese Olive, die dann so rausfluppt. Plupp.
Gut, Filme, die Welt nicht braucht, aber doch irgendwie erheiternd sind.
Und jetzt ist der so abgestürzt, der Knabe, ne? Der hat irgendwann auch sich nochmal richtig entschuldigt, ne? Ich habe jetzt gerade gesehen, so von vor 2-3 Wochen, hat ein Interview gegeben, dass er einfach den größten Fehler seines Lebens gemacht hat. Indem er eben den besten Job seines Lebens weggeschmissen hat.
Ne? Und macht jetzt Spiegeleier, oder?
Ich glaube, der macht nichts. Ich weiß nicht, was er macht. Der hat ja mal eine kurze Zeit so eine eigene Fernsehsendung gemacht, irgendwie auf YouTube oder so, keine Ahnung. Charlie Sheen, ne? Und, tja. Also der bereut, glaube ich.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir wirklich von der gleichen Person reden, aber
doch,
interessant.
Doch, du redest gerade von Leslie Nielsen, ne, dem Grauhaarigen.
Ja, genau.
Ich meine, aber natürlich meine ich Charlie Sheen letztendlich, über den ich gerade spreche, ne? Der mit dem Spiegelei, ne? Das war ja Charlie Sheen. Der,
ach so.
Ja, der mit dem Spiegelei war ja Charlie, der Junge in dem Film, quasi der Tom Cruise. Also es ist ja eine Verarschung von Top Gun, ne? So. Und der Charlie Sheen ist doch der hier bei Two and a Half Men, der Hauptdarsteller. Ne? Und diesen Job hat er ja geschmissen. Darum ging es mir gerade. Der hat doch dann diesen bestbezahlten Job seines Lebens, nämlich diese 2 Millionen Euro pro Folge oder so, weggeschmissen. Und weißt du, dass dieser Partner von Two and a Half Men, ne, der kleinere, bei dem er wohnt, der ist auch aus dem Film, der ist auch aus Hot Shots. Das ist Fischauge.
Wie gesagt, ich bin da.
Das ist Fischauge. Das ist der mit diesem Riesen. Es gibt so einen, der hat so große Fenstergläserbrillen auf und der kann gar nichts sehen und der ist halt auch ein Top Gun-Pilot.
Oh Gott.
Und das ist der andere von Two and a Half Men. Richtig.
Heißt das, dass ich das jetzt anschauen muss, damit ich weiß, wovon du sprichst?
Also, wenn du jetzt Two and a Half Men schaust, siehst du ja Charlie Sheen nicht mehr. Der ist ja nicht mehr da. Da ist ja jetzt dieser Hübsche, dieser.
Das ist mir klar.
Mit den Haaren so. Wie heißt denn der?
So vor allem.
Demi Moore-Mann, der Mann von Demi Moore. Ashton Kutcher.
Yes, yes. Nein, ich meinte eher die Nackte Kanone.
Das muss man auf jeden Fall angucken. Man muss da auf jeden Fall an alle, die gerade zuhören, wer Nackte Kanone nicht gesehen hat, bitte einmal kurz 2 Sekunden schämen, dann angucken und dann auch schämen, weil auch ganz viel Fremdschämen davor kommt.
Okay.
Was ist denn dir passiert seit der letzten Folge?
Ach je, was ist mir denn passiert? Ich habe lustige Dinge auf Arbeit erlebt.
Erzähl.
Nein, das ist nicht der richtige Ort.
Ach so, ihr habt ja gerade keinen Publikumverkehr. Das heißt, die Dinge, die passiert sind, sind mit deinen Kollegen passiert.
Nein, wir haben schon Publikumverkehr.
Ja.
Also Abholer. Bei der Abholung, genau. Ja. Und ansonsten habe ich tatsächlich gerade ein Projekt beendet, was ich in den letzten Monaten vorbereitet habe. Und zwar wird es ein neuer Abend, neues Programm. Und zwar sind das Lieder von John Bucchino, William Finn und Craig Carnelia, welche ich arrangiert habe lassen für Klavier- und Streichquartett.
Schön.
Und das ist, wie ich finde, ein sehr schönes Programm geworden. Und ich erwarte jetzt sehnlich, dass es irgendwann eine Möglichkeit gibt, dass man sich mit den Musikern trifft und einfach mal anfängt, das auszuprobieren. und zu sehen, wie das klingt und sich zu beschäftigen damit, um dann irgendwann auch vor Publikum damit zu treten.
Mhm. Also du kannst ja jederzeit dich mit denen treffen, ne? Also du kannst dich ja arbeitstechnisch mit denen verabreden und proben, das darfst du ja, ist ja nicht verboten.
Das ist richtig, allerdings ist es so, dass die Leute natürlich in alle Winde zerstreut sind und halt mit der ganzen Fahrerei und überhaupt das eher ungünstig ist gerade. Gesundheitlich als auch kostenmäßig natürlich, weil es ja niemanden gibt, der sagt, hey, hier habt ihr mal ganz viel Geld und wir bezahlen Übernachtungen und Fahrten einfach so für lustige Proben und Zusammentreffen. Mhm. Und insofern muss man da erstmal sehen, wie sich das entwickelt. Für mich war das Ganze insofern schön, also unter verschiedenen Gesichtspunkten. Erstmal habe ich eine Beschäftigung gehabt, eine künstlerische Beschäftigung, Beschäftigung mit Musik. Und dann eben mit Liedern, die ich schon lange kenne und da gemeinsam mit dem Arrangeur, der Mario Storck ist, den kennst du ja auch, der Mario hat ja viel für die Tenors auch arrangiert.
Der hat auch Abenteuerland arrangiert.
Genau. Und es war wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit, weil es war nicht so, ich habe gesagt, hier, mach mal, sondern wir waren wirklich sehr im regen Kontakt und haben uns ausgetauscht und haben verschiedene Versionen von den Sachen erarbeitet. Bis wir dann an dem Punkt waren, wo ich sagte, okay, wir glauben, dass es das jetzt ist.
Cool.
Und insofern freue ich mich da sehr drauf, das irgendwann mal anzugehen.
Sehr, sehr cool.
Ja, genau. Guten Morgen. Du fandest es offensichtlich sehr spannend.
Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich will natürlich jetzt irgendwie den Bogen kriegen, dass du das auch bei mir mal im Livestream streamen kannst, aber du willst das ja wahrscheinlich nicht. Du willst es vor Publikum spielen. Das kann ich auch verstehen.
Naja, irgendwie irgendwann halt schon, ne? Aber wir können ja mal gerne darüber reden.
Oh, dann ist doch eine gute Idee, ne? Ich finde, das ist
bitte?
Eine gute Idee. Ich finde, das ist eine gute Idee. Dass
du
als
ja, du, lass uns gern.
Try-out zu streamen, warum nicht?
Ja, da muss ich erstmal dann üben tatsächlich. Es ist ja insgesamt.
Ach, du weißt doch, wer übt ist, Feige.
Ja, wer übt, fällt den anderen in den Rücken.
Ja,
und hat es nötig vor allem.
Ja, ja, ja.
Ja, und jetzt. Finde ich ja, sollten wir mal anfangen zu planen, ne?
Ja, auch du hattest gesagt, genau, wir sollten uns demnächst mal wieder treffen und was organisieren. Die Idee ist super. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich nicht einfach der Geldgeber sein soll. Ich habe natürlich überhaupt kein Geld, aber ob ich nicht vielleicht einfach sage, ich organisiere euch die Proben und mache am Ende einfach mega die Hand auf.
Gesagt, so gibt mir jetzt alles eures Geld, was ihr damit verdient. Genau. Ja, nein, du kannst hier ganz gern Geldgeber und Produzent für unseren Abend sein.
Ja, das war eine gute Idee.
Das sollten wir mal angehen.
Ja, also wir hatten ja vor Monaten ja schon mal angefangen mit Friendship und dann kam halt dieser komische Typ, dieser Covid dazwischen.
Die Corinna-Covid. Ja. Ja, wir hatten ja Abende geplant in der Oper in Magdeburg. Wir hatten Termine in Solingen im Theater.
Chemnitz,
die wir alle gar nicht veröffentlicht haben, weil das alles nicht zustande gekommen ist durch die Pandemie. Und das hat natürlich auch die ganze Planung mega nach hinten geschoben, ne?
Ja.
Aber tatsächlich habe ich gemerkt, dass die Beschäftigung trotzdem, auch wenn man noch nicht weiß, wann man das tatsächlich alles veranstalten und machen kann. Also mir hilft es gerade extrem über die Zeit, sich trotzdem damit zu beschäftigen.
Absolut wichtig, klar.
Ja.
Klar. So, was noch passiert? Willi Herren ist tot? Oder wolltest du noch was sagen?
Nein, du möchtest offensichtlich über wichtige Dinge reden.
Ja, wie zum Beispiel Willi Herren. Der ist tot.
Ja, das tut mir wirklich leid.
Also mir auch. Ich habe ja seine Nummer. Oder ich hatte seine Nummer. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich weiß nicht, warum ich Willi Herrens Nummer habe.
Vielleicht warst du mal eine Nummer von ihm.
Ich habe die aber auch noch nie benutzt. Das weiß ich ganz genau. Ab und zu gehe ich ja so durch den Kalender durch und schaue, wer da so da ist. Durch die Kontakte.
Deine Kontakte.
So, und dann sah ich da immer wieder Willi Herren. Und dann dachte ich mir so, warum habe ich denn seine Nummer? So, und die habe ich nie benutzt und jetzt brauche ich sie nicht mehr benutzen. Der arme Kerl ist jetzt tot. Weißt du, woran der gestorben ist?
Ich habe keine Ahnung.
Furchtbar.
Heute ist ja Milva gestorben.
Das hast du eben
beziehungsweise
schon
gesagt. Gestern.
Ja.
Das sah ich heute Morgen, als ich neben meinem Kaffee die Nachrichten sah. Und da musste ich an die José Carreras-Gala denken. Dort durfte ich drei Jahre lang, habe ich dort den Background-Chor gesungen.
Ach, echt?
Und das ist schon eine ganze Weile her. Das war noch während meines Studiums. Und da haben wir dann 3 bis 4 Tage in Leipzig verbracht jedes Mal. Ich durfte ganz schick im Hotel wohnen. Und da war auch sie dabei in dem einen Jahr. Dann haben wir in einem Song, der hieß Stark sein, durften wir Background singen. Und da haben uns, warum ich dann auch so gerne dran gedacht habe, ist, wir haben uns dazu eine lustige Choreografie logischerweise ausgedacht, die wir da performt haben. Aber das Witzige ist, also oder tragisch, wie man es nimmt, wir standen hinter einem riesengroßen Symphonieorchester, standen wir, glaube ich, wir waren 6 Leute, glaube ich. Und das heißt, man hat uns überhaupt gar nicht gesehen.
Ja.
Und wir wussten, wir können also wirklich jeglichen Quatsch machen. Und den haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns gerade für diese Nummer wirklich eine lustige Choreografie ausgedacht und auch teilweise mit zweideutigen Gesten. Aber wir wussten ja, uns sieht keiner. Und insofern war das sehr schön.
Wann war das denn?
Oh Gott, das ist über 20 Jahre her.
War das 1999?
Das kann sein.
Am 17.12.
Warum, was suchst du da gerade? Oder was hast du?
Ich suche nämlich genau das gerade. Hier ist nämlich José Carrera Milva, Auftritt ARD-Show, Carrera-Skala 1999.
Stark sein.
Stark sein. Du musst stark sein.
Du hast das Gefühl, du stehst mit dem Rücken zur Wand.
Mit dem Rücken?
Ja, so, ja.
Pass auf, hier steht.
Hast du das gefunden?
Du kannst hier ein Bild kaufen. Ich zeig dir das mal. Welche Kamera ist es denn? Die sehen, ne? Siehst du dieses Bild?
Ja, das war genau, ja, ganz genau. Und dahinter dieser Treppe, rechts davon war das Orchester und dahinter standen wir.
Und du kannst dieses Bild kaufen, darum geht es hier auf der Seite, mit Exklusivrechten, Entschuldigung, für 475 Euro.
Das ist doch günstig.
Was ein Schwachsinn.
Was mache ich dann damit?
Keine Ahnung, das darfst du dann benutzen.
Ah ja. Ja, nee, ich glaube, habe selber noch Fotos. Da war, Placido Domingo war in dem Jahr, glaube ich, oder einem der anderen Jahre dabei. Und da habe ich noch in irgendeiner Kiste ein Foto mit ihm. Das fand ich natürlich toll.
Ich habe die ganze Sendung hier. Die gibt's auf YouTube. Das gibt's ja gar nicht. Ich finde dich da. Ich finde dich.
Um Himmels Willen. So, wir warten kurz, bis Herr Patrick das gefunden hat.
Wann war das denn? Mehr so am Anfang oder am Ende der Sendung?
Ja, entschuldige mal. Ich erinnere mich nicht an meine Liedtexte von vorgestern. Dann weiß ich nicht, was vor 20 Jahren.
Wie krass. Also, wir werden euch den Link hier unter dieser Folge schicken, wo ihr die ganze große Karriere. War da auch Andrea Bocelli?
Der in einem der Jahre tatsächlich war er dabei und das Witzige auch da. Dass er, wir waren ungefähr einen halben oder einen Takt auseinander während seines Auftrittes mit dem Orchester und er war auseinander. Das war interessant. Man dachte sich, irgendwas stimmt hier überhaupt gar nicht. Irgendwas ist komisch.
Ich glaube, ich hab dich. Bist du denn da gerade so beschäftigt?
Ich bekomme hier gerade Nachrichten.
Schau mal, ich kann das. Warum kann ich das? Warum kann man das manchmal nicht groß machen?
Ich weiß es nicht, so ist es im Leben.
So, warte mal, da bist du, da hinten.
Ja, ganz genau.
Mhm. Wie cool. Also, den Link zu diesem Video kriegt ihr hier unter diesem Podcast. Und das wird ja echt eine spannende Geschichte. Okay, und hast du die kennengelernt alle?
Nein, wir waren ja gefesselt an unserem Platz hinter dem Orchester und saßen da 3 Tage und haben dort quasi gelebt, gesessen, gegessen, geschlafen.
Das heißt, du hast nicht, doch, der José Carrera kam, das war jetzt ich, der José Carrera kam doch bestimmt mal zu dir und hat guten Tag gesagt, oder?
Der hat sich vor das Orchester gestellt und quasi gegrüßt, alle gegrüßt. Genau.
Der ist nämlich sehr, sehr nett, oder?
Ja, ja, die waren alle natürlich tierisch nett. Ja. Es war einfach total witzig, das zu erleben, natürlich. Ja, ja. Also, ja, das war schon cool, so an sich.
Ich habe gerade erst so einen Bericht gesehen im Fernsehen über die Three Tenors, ne, über diese drei Tenöre und ja, deren ersten Gig und so, wie sie dann irgendwie versucht haben, also die haben, ich kriege das glaube ich nicht mehr so ganz zusammen, auf jeden Fall geht es da um die Entstehung dieser Geschichte, dieser Konzertreihe der drei Tenöre und dann vor allem um die Gagen. Und das hat damals einer vorproduziert und ich weiß auch nicht mehr, wer das genau war. Auf jeden Fall haben die nochmal ordentlich nachverhandeln wollen. Ja? Und dann haben die auch gesagt, nö, ist nicht. Und dann aber beim nächsten Mal haben die halt richtig Gage bekommen. Da haben die alle so eine Million oder so bekommen pro Konzert. Und dann haben die auch so Tourneen gemacht. Ne? Dann wurde das ja so kommerziell. Ne?
Genau.
Der erste Abend war ja so richtig cool und so ergreifend, weil es so intensiv war. Und ich finde, wenn man das genau anguckt, ne, wenn man sich dieses erste Konzert und auch alle anderen, wenn man sich das Video genau anguckt, dann sieht man hundertprozentig, keiner von denen hat irgendwas gelernt. Das liegt alles vor denen, die Noten liegen da, die gucken da hundertprozentig rein, singen auch immer unterschiedlich ab, da ist nichts getimed. Es gibt auch so Backstage-Berichte, wie die Korrepetition haben, wie die Korrepetitoren diesen großen Sängern, die wir ja auch alle kennen und verehren, halt genau wie uns die Noten beibringen, die da wirklich stehen und auch keine Ahnung haben. Das war so sympathisch.
Du kannst gern für dich sprechen,
also
an dieser Stelle.
Ich spreche nur, ja, für mich. Also es ist ja so, dass man in so Korrepetitionsstunden geht und dann die Marina zum Beispiel einen die Noten so einhackt. Ne? Patrick, das ist ein C, nicht ein Cis. Weißt du so? Und dann
gern auch mal eine halbe Stunde vor dem Konzert.
Genau. So, und das war so sympathisch zu sehen, dass halt alle oder auch diese drei Sänger so schludrig sind. Und,
na, Pavarotti konnte ja keine Noten lesen. Siehste? Also er,
ja,
ne?
Ja. So.
Genau.
Und ja, und dann hat man nämlich gesehen, dass auch bei dem Konzert, da hat man so diese ganzen Fake-Taktiken, die wir natürlich, oder ich spreche nur für mich, die ich natürlich auch bei meinen Konzerten habe, weil wenn dann ein iPad steht, dass man da kurz drauf schielt, wie der Text nochmal geht und so weiter. Und das war schon sehr sympathisch. Aber dafür dann echt so viele Millionen Euro verdienen und ich mache gerade alle zwei Wochen nichts anderes, nur dass ich das alles komplett selber mache. Und also ich finde eine Million auch cool.
Na gut, ich glaube, ihr darf noch ein bisschen die Zeit von damals nicht vergessen, dass diese Art der Konzerte und auch dieser kommerziellen Konzerte gerade im klassischen Bereich absolut neu war. Und die ganze, was wollte ich, wollte gerade darauf, wenn du heute in deinem Wohnzimmer ein Konzert machst, dann stellst du das ins Netz, ist der Ziel, das Ziel der Sache geht ja auch momentan nicht anders. Aber damals war das ja alles neu. Es gab das Live-Publikum und damit war es aus. Das heißt, wenn da mal irgendwas in die Binsen gegangen ist, war es nicht so schlimm. Heutzutage ist es ja völlig normal, dass alles mitgeschnitten wird und aufgezeichnet wird und veröffentlicht wird. Und das ist insofern ja gar nicht mehr so, sag ich mal, entspannt möglich ist, wie das damals gegebenenfalls war. Mhm. Weißt du? Mhm. Also ich glaube schon, dass das ein großer Unterschied einfach nochmal ist und dass das dann so kommerziell wurde, war damals in der Form ja, glaube ich, ursprünglich nicht geplant bei denen.
Dass es jetzt so kommerziell ist, ne? Haben wir natürlich diesen Menschen zu verdanken. Ne? Also wer hätte denn vor diesen Konzerten gedacht, dass man Nessun Dorma mal außerhalb von dieser Oper singt, als Schlager, als Lied, ist glaube ich da auf so Galas, ich glaube, es gab gar nicht wirkliche Konzerte, so Opernkonzerte, wenn, dann war das immer noch mit Zusammenhang. Und das war ja wirklich zusammenhanglos. Das war ja wirklich so 20 Songs, the best of, jeder singt seine besten Sachen und natürlich mit Vorbild so ein bisschen hier Red Pack, ne? Nur halt eben nicht auf Comedy, sondern auf klassische Musik.
Naja, es hat damals natürlich viele Leute, vor allem viele junge Leute, für klassische Musik oder für Oper im Speziellen interessieren lassen. Ne? Es ja. gab halt ganz viele, die natürlich dazu keinen Kontakt haben. Und das hat sich dadurch geändert. Und da war gerade von den dreien der Pavarotti natürlich absoluter Vorreiter, der ja im Zentrum dieser Gruppierung eigentlich stand. Und ähnlich wie das vorher mit Maria Callas war, er dann als männlicher Sänger quasi diese ganze Aufmerksamkeit bekommen hat, war natürlich ein Type, mit dem, wie er aussah, mit dem, was er mitgebracht hat und natürlich nicht zuletzt mit seiner Stimme und seinen Möglichkeiten, die er einfach hatte. Ja. Und das ist, schon ein ganz großes Kino und das ist schon erstaunlich. Also wenn ich jetzt bei mir im Restaurant bin, also es gehört ja nicht mir, aber dort arbeiten bin, gibt es auch gibt es so eine Zucchero-Playlist und da gibt es auch einen Song, wo Pavarotti mitsingt. Das ist auch, wenn ich denke, also ja, irgendwie toll auch, dass das heutzutage so ist, dass es auch irgendwie ganz selten mal vorkommt, dass man sowas durch Zufall in der Öffentlichkeit hört, denn es gibt ja immer noch wahnsinnig viele Menschen, die irgendwie noch nie im Theater waren oder die sagen, ja, als Kind war ich da mal, habe ich das gesehen, aber dann nie wieder. Mhm. Finde ich interessant, für mich persönlich natürlich unvorstellbar, wie sowas geht.
Ja,
weiß nicht, wie du das, also mir ist das, weiß ich, für mich persönlich unvorstellbar, ja, dass man sowas nicht wahrnimmt oder ich will nicht sagen, kein Interesse dafür hat. Das hat ja jeder andere Interessen, ja. Aber dass das so gar nicht, also so Theater an sich, egal ob das ist Schauspiel, Ballett, Konzert oder was auch immer ist, so im Alltag so gar keine Rolle spielt, finde ich total erstaunlich.
Ja, es kommt natürlich auch darauf an, wo man herkommt, ne? Was man so für eine Herkunft hat. Also meine Kinder sind ja quasi gerade geprägt von Instrumenten, die halt überall rumstehen, der Möglichkeit, alles zu filmen, und hat eben auch die Eltern, die gerade hier so rumbrüllen und rumsingen und rumschauspielern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass der Klassenkamerad von meinem Großen, der hat das eben nicht. Weißt du, der hat eben ganz andere Projekte. Der hat zum Beispiel jetzt schon einen Nintendo Switch, weißt du? Das haben meine Kinder zum Beispiel nicht. Also die sollten sich quasi, die können sich ja mit anderen Sachen beschäftigen, mit allen Instrumenten, die rumstehen zum Beispiel. Oder Kinder aus dem Fußballverein meiner Kinder, die eben überhaupt gar keinen Bezug haben zu Musik oder zu Theater. Und zwischen der Bezug zum Theater ist noch wirklich viel, viel schwieriger zu haben als der Bezug zu Musik. Der wäre ja quasi einfach. Über die Eltern. Die Eltern hören ja Musik. Ich liebe ja auch Rockmusik, weil meine älteren Brüder eben Rockmusik gehört haben, weil ich halt damit aufgewachsen bin und ich daran Erinnerungen habe. Wenn jetzt einer meiner Brüder klassische Musik gehört hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gut gefunden. Ja? So, dieser Bezug ist irgendwie leichter zu kriegen als der Bezug zum Theater. Da frage ich mich immer, wie kriegt man Leute dazu, Theater zu mögen? Das ist doch Zufall. Also ich bin ja auch nur zufällig zum Theater gekommen.
Ja, sehr wahrscheinlich. Absolut. Und ich verstehe absolut, und es ist ja vollkommen klar, dass jeder von den Einflüssen abhängig ist, die man halt hat, als in seiner Kindheit und Jugend. Aber das Leben ist ja lang. Und es ist doch eigentlich spannend, eben verschiedene Sachen kennenzulernen. Und also nur als Beispiel, jetzt hier in Leipzig gibt es ein Theater. Jede Stadt, jede größere und ja auch jede kleinere Stadt in Deutschland hat ja ein eigenes Theater, was ja einmalig auf der Welt ist letzten Endes, diese Theaterlandschaft. Und man weiß halt, ja, da gibt es ein Theater, aber da war ich noch nie.
Ja, weiß man das? Ne? Das ist nämlich die große Frage. Weiß man das? Man weiß vielleicht, dass es eine Stadtbibliothek gibt, weil man da durch die Schule auf jeden Fall schon mal was holen musste. Aber weiß jeder, dass es in seiner Stadt ein Theater gibt?
Kann ich dir natürlich nicht beantworten. Ich bin nicht jeder.
Gute Frage, ne?
Ja.
Frage müsste sein, sollten wir da nicht nacharbeiten und einfach nur mal 2 Milliarden Flyer drucken? Es gibt in deinem Ort ein Theater. Geh doch mal hin.
Ja, also hier wieder Leipzig als Beispiel. Wir haben hier einen großen Platz, an dem sich gegenüberstehen das Gewandhaus und auf der anderen Seite die Leipziger Oper. Direkt daneben Universitätsgebäude und das ist mitten im Stadtzentrum. Du kannst eigentlich dort nicht vorbeilaufen, ohne dich zu fragen, was ist hier los? Warum gibt es hier diesen großartigen Platz?
Das ist in Hagen zum Beispiel nicht so. Das Theater steht da irgendwo und man denkt sich, was ist das für ein altes, hässliches Haus? Also, ne? Es ist natürlich von Stadt zu Stadt unterschiedlich.
Natürlich, absolut. Aber ich finde das wirklich interessant und finde das in Gesprächen mit Menschen, die man neu kennenlernt, die aus einem ganz anderen Bereich kommen, immer wieder, also es fällt mir immer wieder auf, dass man, ne? Oder neulich zum Beispiel hatte ich ein Gespräch mit meinem Chef und da ging es um Bayreuth und die Bayreuther Festspiele und überhaupt, und er fragte, was ist denn das?
Aha.
Und wo ich dachte, erst dachte ich, okay, krass. Und dann dachte ich, naja, aber woher soll man das wissen, wenn man sich damit nicht beschäftigt oder beziehungsweise damit noch nie Kontakt hatte? Ja. Aber dann nicht aber, es fällt mir halt auf, dass so sozusagen unsere Kulturgeschichte, die unser Land ja auch ausmacht, in unserem Land viel in Vergessenheit gerät und andernorts halt mehr Bedeutung hat, als das tatsächlich bei uns ist. Ob das jetzt unsere Literaturgeschichte betrifft oder unsere Musikgeschichte betrifft und alles Mögliche. Also das finde ich schon eine spannende und auch leicht tragische Entwicklung.
Ja, ist eigentlich absurd, ne? Weil ja so viel auch von hier kommt. Ich meine, das stammt ja auch meist alles von hier, ja? Wenn man überlegt, dass die Leute in Japan extra nach Europa kommen, um das zu studieren, was wir hier eigentlich leben, und eben vor allem jetzt nicht mehr leben, so wie du sagst, dass alles immer so ein bisschen in Vergessenheit gerät, das ist so ein bisschen wie der Prophet im eigenen Land, ne? Der Prophet im eigenen Land ist halt irgendwie, der hat es immer schwierig, ne?
Ja, es hat halt einfach nicht die Wertigkeit, aber nun gut, da schließt sich jetzt bei dem Thema jetzt natürlich auch der Kreis zu unserer jetzigen Situation, die wir natürlich gerade erleben.
Ja.
Es ist, natürlich trägt das, was jetzt zum Beispiel, was wir jetzt machen, die Musik, die wir machen oder die Stücke, die wir spielen, würde mit Sicherheit vielen oder einigen Menschen momentan ein bisschen helfen, auf andere Gedanken zu kommen. Ein bisschen das Gefühl von Normalität zu schaffen, ja. Aber wirklich relevant ist es ja nicht.
Ja, also als dann die große Diskussion losging, das ist ja wohl eine Frechheit, dass wir nicht systemrelevant sind. Ich meine, dass wir nicht systemrelevant sind, das weiß ich nicht erst seit Corona. Das ist mir, das wird einem sofort klar, sobald man einmal mit diesem Beruf in Kontakt kommt und irgendwas machen möchte, was mit dem System zu tun hat. Wie zum Beispiel sich aus so einer Checkbox im Internet seinen Beruf auswählen. Der steht da gar nicht drin.
Ja.
Was machen Sie beruflich? Da steht da Maurer, Handwerker, Lehrer, Systemadministrator. Ja, sowas steht da alles drin. Aber da steht richtig nicht Schauspieler oder Sänger, geschweige denn Musicaldarsteller.
Nein, wir sind Sonstige.
Ja. Genau. Also, dass wir nicht systemrelevant sind, ist uns natürlich schon immer klar gewesen.
Ja, natürlich, absolut.
Das tut weh, ja, und das verstehe ich.
Ja. Nun ja, es wird interessant, wie das sich alles so entwickelt im Sinne von normal. Gehen wir wieder zurück zu einem Normal, so wie es vorher war. Ich tue mich schwer daran zu glauben.
Ja.
Es bietet natürlich auch viele Chancen, dass sich Dinge irgendwie, ich glaube, das wird noch einige Jahre Thema werden, bleiben einfach. Selbst wenn es rein gesundheitlich gesehen diese Pandemie irgendwie in den Griff zu kriegen ist, wird der Umgang danach mit Kultur und Live-Veranstaltungen, also ich bin wirklich gespannt, wie das alles werden wird.
Das werden wir sehen. So, ich würde sagen, wir machen mal eine kurze kleine Pause. Hast du was für unsere Playlist? Ich habe einen Song rausgesucht. Hast du auch schon einen?
Naja, Stark sein von Milva, oder?
Siehste, auf die Playlist von Stark sein von Milva. Vielleicht gibt es sogar die Live-Version von dem José Carreras Abend.
Die Live-Playback-Version, genau.
Ah, sehr gut. Ich habe einen Song rausgesucht für die Playlist auf Spotify und zwar denn ein Hit quasi aus den 80ern, wo wir beide jung waren, wo wir beide gerade geboren wurden und eigentlich noch gar nicht so richtig viel mit Musik zu tun hatten. Und dort lief ein Song im Radio von einer Band, die hieß Aha. Und die heißt immer noch Aha. Und ich habe eine tolle Version rausgesucht von einer von dem Song Crying in the Rain, jetzt auf unserer wunderschönen kleinen Playlist bei Spotify. Wir machen eine kurze Pause. Ihr könnt jetzt kurz auf diese Playlist gehen, euch den Song anhören, die beiden Songs anhören und dann kommt ihr ganz frisch, munter und ganz aufgeregt wieder zurück. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und? Das ist eine geile Nummer, oder? Also ich finde gerade so Aha und so, ich kann mich daran nicht satt hören. Das gibt mir so viele Erinnerungen von damals, wenn ich so die Songs aus den 80er Jahren höre, ne? Dann denke ich mir so, boah, meine Fresse, war das geil. Da war noch alles frei, da war noch alles so unentdeckt. So dann, ne?
Aha.
Ja, zum Beispiel, was heutzutage in der Popmusik passiert, C-A-F-G, ne? Drei Akkorde, sind vier, C-A-F-G und wenn das aber früher in den 80ern, da hat man auch so ein bisschen instrumental und so ein bisschen experimenteller gearbeitet. Da war dann auch mal irgendwie so ein Kreuz, 11, 13 Akkord und denkt mir so, boah krass, wo kommt denn das her? Und diese Beats, diese 80er Jahre, das erinnert mich immer an meine Zeit, wo ich noch kurze Hosen tragen konnte und ein kurzes gelbes, ich hatte so ein furchtbares gelbes Tank-Shirt und das war meine Lieblingsklamotte und damit bin ich draußen immer rumgerannt und daran erinnert mich das. Ja, jetzt stehst du da mit deiner Milva.
Mich erinnert das, was du gerade erzählt hast, an den schönen Sängerwitz, der Sänger bei der Aufnahmeprüfung. Was ist die Subdominante von F-Dur? F-Dur ist doch schon die Subdominante. So, jetzt können nur die lachen, die sich ein bisschen damit auskennen.
F-Dur ist die Subdominante.
Ja,
also ich glaube, F-Dur.
Magst du es kurz erklären?
Ja, ich würde sagen, F-Dur ist die Subdominante von C-Dur. Ja. So, aber die Frage ist ja nicht, von welcher Tonart ist F-Dur die Subdominante, sondern man geht davon aus, dass F-Dur die Tonart ist und davon ist die Subdominante nämlich
B?
H oder B?
B.
B. B-Dur. B.
B. H. Hä? H.
Aha.
B. H.
Aha. Genau. Genau. B. So, und das ist natürlich super witzig. Super witzig. Da gibt es.
Da gibt es so den schönen Soubrettenwitz. Soubrette kommt zum Vorsingen. Mhm. Was haben Sie denn dabei? Ich habe dabei die Königin der Nacht und die Christel von der Post. dann fangen wir doch gerne mit der Christel von der Post an. Das ist schön zum Reinkommen. Ja, sehr gern. Sängerin stellt sich hin, Vorspiel geht los. Ich bin die Christel von der Post. Titel da 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 da. Singt zu Ende, alles wunderbar. Jetzt würden wir gerne die Königin der Nacht. Okay, sehr gerne. Ich bin die Königin der Nacht. Genau, okay. Das sind solche Witze, wo jeder Musiker denkt, oh, man kann es nicht mehr hören. Aber es ist immer wieder nett.
Ja, es hat doch einen Sinn. 2, 3, 4, dass ich Rhythmusgitarrist bin. 2, 3, 4.
Ja.
Oder hey, 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 ich bin der musikalische Leiter. Ja, ja, das sind so Taktverschiebungen.
Den habe ich jetzt nicht verstanden.
Aber das auch ein Takt zu viel ist.
Das habe ich mitgekriegt.
Da gibt es doch auch diesen Witz, es gibt so 1000 Witze über Bratschen.
Ja, wie lässt du einen Bratschisten Tremolo spielen?
Weiß ich nicht.
Schreib Solo drüber. Ja.
Oh, was war denn letztens? Ja. Ich habe der Maria gerade so viele Bratschenwitze erzählt, mir fällt keiner mehr ein. Außer der, da ist der Dirigent krank, die sind auf Tour, Dirigent ist krank und da springt die zweite Bratsche ein und dirigiert die letzten drei Vorstellungen und die vorletzte Vorstellung. Und die letzte Vorstellung kommt der Dirigent zurück und dann sitzt die zweite Bratsche wieder in ihrem Platz und sagt die erste Bratsche, boah, wo warst du in den letzten drei Tagen? Der Dirigent war nicht da. Ja, ja, ja.
Schön.
Ach ja, so, dann gucke ich mal kurz, dass ich das hier auch organisiert kriege mit der Milva. Mensch, kannst du ein Lied von Milva singen? Mir fällt keins ein.
Nee. Nee. Ich habe eine tolle Platte von ihr. Hier ein Hörtipp an dieser Stelle. Und zwar Milva singt. Oh Gott, es fällt mir der Name nicht ein. Ich und Namen, ist schrecklich. Die große französische Edith Piaf. Mhm. Und zwar auf Italienisch.
Cool.
Großartiges Album, ganz cool. Toll.
Gibt es das bei Spotify?
Ich vermute.
Wie ist denn eigentlich dein Leben mit Spotify? Also der Christian hat jetzt seit einigen Tagen
Spotify. Der Christian ist ja neu bei Spotify und hat sich tatsächlich, glaube ich, gestern. Ich habe gestern angefangen, meinen Flur auszuräumen. Ich bin ja minimalistisch unterwegs und besitze ja fast nichts mehr. Und habe dabei eine 80er-Jahre-Playlist angehört.
Bei Spotify?
Ja, aber nur so nebenbei. Frag mich jetzt bitte nicht, was da alles lief.
Geil. Ich habe
keine Ahnung.
80er-Jahre. Da lief auf jeden Fall Aha.
Aha, natürlich.
Und wahrscheinlich Broken Wings von Mr. Mister und Kiri Elysion oder sowas.
Also Tracy Chapman lief?
Ja.
80er-Jahre. Ja. Das ist ja...
Der Piano Man.
Elton John?
Sing me a song, you're the piano man. Billy Joel.
Wie du weißt, habe ich keine Ahnung. Ja. Und ich wollte nämlich gerade sagen, dass so 80er, 90er eigentlich jegliche Zeit von Pop oder aktueller Musik ja an mir vorbeigegangen ist, weil ich ja so klassisch versaut bin.
Das ist doch geil, das heißt, es sind alles Neuentdeckungen für dich.
Ja, das ist genau der Punkt und ich zwinge mich nicht, aber ich schaue einfach, dass ich das alles nachhole.
Ja.
Und ich denke mir dann manchmal, bist du eigentlich, mir fällt jetzt kein irgendwie Adjektiv dazu ein, aber irgendwie voll krass, dass das an mir so vorbeigegangen ist.
Ja.
Naja, dafür kenne ich ganz vieles andere. Ne?
Ja, was ich nicht kenne. Ja. Aber es ist toll, das heißt, du kannst noch super viele Sachen entdecken. Da habe ich noch ganz, ganz tolle Ideen für die Playlist fürs nächste Mal. Eieiei. Wenn ihr mal was ganz Besonderes auf der Playlist haben wollt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an friendship-podcast@web.de. Und schreibt uns auch gerne, was beim nächsten Mal der Christian anziehen soll. Dann beschreibe ich euch das, denn heute hat er ein V-Ausschnitt-T-Shirt an und darüber einen Strick-Überwurf in Senffarben. Mit Kapuze. Ist das Senf?
Senf. Ich würde sagen, es ist ein Senfgelb, ja. Senf. Das ist eine Strickjacke, die ich schon ganz viele Jahre habe und die ich auch schon total viele Löcher hatte und schon oft gestickt wurde, aber ich mag sie sehr.
Hast du die mal
und
rasiert?
Ob ich mich mal rasiert habe?
Die Jacke.
Ja.
Gut.
Ja, habe ich. Ich wollte gerade noch sagen, bei mir ist es ja eher ein bisschen schattig zu Hause. In Zeiten, in denen ich noch Besuch empfangen durfte, wurde sich ja immer beschwert. Bei dir ist immer kalt. Mhm. Ich mache ja immer die Heizung quasi nur an, wenn es wirklich nötig ist. Mhm. Insofern habe ich mir vorhin eben eine senfgelbe Strickjacke übergeworfen.
Sehr gut.
Ja. Das sind wichtige Informationen, die Welt
braucht.
Das ist
die wichtigste. Nächste Information, ja. Du trägst eine schöne Brille.
Ja, meine andere ist gerade in der Reparatur, weil ich immer so fest zudrücke beim Brillenputzen, dass ich inzwischen zum dritten Mal bei der Brille den Bügel abgebrochen habe.
Ich habe gestern oder vor ein paar Tagen, als ich nach Ulm gefahren bin, war so zum ersten Mal Sonne auf der Autobahn. Da habe ich auch meine Ray-Ban-Sonnenbrille wieder aktiviert und es ist wirklich jedes Jahr das Gleiche. Immer zum Frühling packe ich meine Ray-Ban-Sonnenbrille raus und was passiert? Sie fällt mir hin, jedes Mal, jedes Jahr fällt sie mir hin und beide Brillengläser gehen kaputt. Jedes Jahr.
Ja. Ja, ne?
Ja, ganz schön teuer, so eine Ray-Ban-Sonnenbrille.
Und vielleicht solltest du es einfach mal mit einer anderen Brille versuchen oder es einfach lassen.
Oder ein Kettchen dran machen.
Ein Kettchen, so ein schönes Sekretärin, ein Brillenkettchen?
Ja.
Kurzer Insert, meine beste Freundin, die Nadine, hat ja auch so ein lustiges Brillenkettchen, hat aber die Brille durch eine Maske ersetzt.
Ja, auch gut.
Und so trägt sie ihre Maske und hat sie immer griffbereit.
Sehr gut. Das ist sehr gut, meine sehr verehrten Damen.
Es ist quasi ein Maskenkettchen geworden.
Ist ja auch ein Maskenkätzchen so ein bisschen, ne?
Sie ist ja auch Maskenbildnerin.
Also ist sie ein Maskenkätzchen.
Ein Maskenkätzchen. Ja. Kätzchen, okay, ein Maskenkätzchen.
Ja.
Gut, okay.
Ich habe gerade einen tollen Podcast gehört, das würde ich auch nochmal empfehlen, dass man Spotify auch richtig gut nutzen kann, weil da wirklich unendlich viel gutes Zeug hinterlegt wird, auch unendlich viel Scheiße. Aber es gibt diesen WDR-Podcast, der heißt tatsächlich WDR-Podcast und dort habe ich jetzt die letzte Zeit bei den langen Fahrten nach Ulm Saal 101 heißt der Podcast. Saal 101 Beweisaufnahme. Es geht um die NSU-Prozesse. Die Prozesse des Nationalen Sozialistischen Untergrundes, hier von Zschäpe, Meinhard und Mundlos. Und es ist ja so, wusstest du das, dass in der deutschen Rechtsprechung nicht vorgesehen ist, dass man die Prozesse aufnimmt. Es gibt weder Ton- noch Videoaufzeichnungen von laufenden Prozessen.
Du meinst, dass es nicht vorgesehen ist, dass das zu passieren hat oder dass es nicht vorgesehen ist, also ob da quasi die Abhandlung darüber festgelegt ist?
Genau, es ist, ich meine, dass das nicht gemacht wird. Es wird nicht gemacht. Bei Prozessen im deutschen Strafrecht wird nichts aufgezeichnet. Das heißt, es läuft kein Tonband mit, was ich total absurd finde, weil es geht doch darum, was hast du gesagt? Du sagst was und dann halte ich das fest und das ist dann deine Aussage. Und das ist alles, wird das schriftlich gemacht. Da wird nichts aufgezeichnet, weder Video noch Ton. Das finde ich total absurd, weil wie schnell, also natürlich kann man natürlich Steno mitschreiben und so, ja, alles, das ist ja alles eine Frage der Übung, aber trotzdem finde ich doch, der Beweis an sich ist doch erst dann erbracht, wenn ich es wirklich aus seinem Munde höre. Und wenn er jetzt zum Beispiel, der Richter sagt, okay, ich habe es aus seinem Mund gehört, alles klar, du sagst, du bist schuldig, okay, fertig. Und du, Frau links, rechts oder Mann, du hast es aufgeschrieben. Da steht drin, er hat gesagt, er ist schuldig. So, und im besten Fall unterschreibt er das noch. So, jetzt sagt er aber, ich wurde dazu gezwungen, das stimmt nicht, habe ich nicht gesagt, ich wurde dazu gezwungen, man hat mir eine Waffe an den Kopf gehalten, wir waren nur zu dritt in diesem Gerichtssaal. Kann doch sein. Wie willst du das denn beweisen, dass er das wirklich gesagt hat? So, und so ist es eben bei diesem NSU-Prozess, der ja der ging, glaube ich, 6 Jahre. Ich glaube, es waren 800 Verhandlungstage oder so, oder 400 Verhandlungstage. Nee, der war ursprünglich mit 400 Verhandlungstagen ausgelegt und 350 Verhandlungstagen ausgelegt und ging dann irgendwie über 800 Verhandlungstage. Also über 6 Jahre lief dieser Prozess. Und da hat niemand was aufgezeichnet. Und diese ganze Berichterstattung, die jetzt darüber läuft, ist, und überhaupt, die ganze Sache, die aufgeschrieben wird, läuft immer nur über die Pressevertreter. Das heißt, die Leute, die oben im Rang sitzen, die schreiben mit. Die schreiben mit und von denen könnte man quasi dann erfahren, wie es da wirklich war. Und so hat das eben auch der WDR getan. Dort waren natürlich mehrere Korrespondenten dort, die alles aufgezeichnet haben. Und das wurde jetzt in so eine Art Hörspiel wieder aufgelegt. Und jetzt kann man, jetzt kann man über 24 Folgen, glaube ich, hat dieser Podcast. Ich schaue mal gerade. 24 Folgen, jeweils so eine Stunde oder jeweils so eine halbe, dreiviertel Stunde, kann man quasi über mehrere Verhandlungstage hören, was dort passiert ist, gesprochen von Schauspielern. Das ist echt total aufschlussreich und sehr interessant. Und vor allen Dingen interessant ist es so, auch dass der Richter, der Vorsitzende Richter, ist ja dann derjenige, der das ganze Ding leitet. Das ist so ein bisschen so der Regisseur, ne? Der sagt, heute verhandeln wir, reden wir über diesen einen Punkt. Da sind natürlich auch noch weitere Angeklagte geladen. Und das Interessante ist dabei, dass der so ins Detail geht mit so vielen Sachen, wo man selber denkt, das ist überhaupt nicht wichtig. Da ist doch diese Zschäpe angeklagt, die ist für weiß nicht, über 30 Morde mitschuldig. Aber der geht wirklich jedes Detail, fragt Zeugen, wo die gerade waren, wo die herkommen, wo die hingehen, was die gesehen haben und so weiter. Wo du denkst, das interessiert doch eigentlich keine Sau. Aber das Krasse ist, als Vorsitzender Richter musst du den Überblick haben und alle Fäden so zusammenlaufen lassen, dass wenn du am Ende ein Urteil sprichst, dass wenn man dann sagt, ja, aber das geht ja gar nicht, das stimmt nicht, dann sagst du ja doch, überleg mal, der war nämlich da und hat das da und da und da gesehen und kann jede Figur zurückzusehen, das ist doch der größte Regiejob, den man haben kann als Richter.
Absolut. Also dieses Gesamtbild zu erschaffen, dieses Gesamtgemälde einer Situation quasi ohne dabei gewesen zu sein. Ja. Ne?
Ja.
Das ist wirklich faszinierend.
Und dann gibt es immer noch so, man lernt auch so ein bisschen was bei diesem Podcast, nämlich das Wort Vorbehalt. Wenn der Richter dann sagt, unter Vorbehalt oder ich habe ja einen Vorbehalt, dann zitiert er Dinge, die der Angeklagte oder der gerade Verhörte Zeuge, was er in der Zeugenaufnahme bei der Polizei gesagt hat. Weißt du, wenn er zum Beispiel sagt, ich bin da um 4:30 hergelaufen und dann habe ich mir eine Pizza geholt, dann sagt dann der Vorsitzende, ja, ich habe den Vorbehalt, bei der Polizei haben sie gesagt, sie sind um 2:30 dahergelaufen. Weißt du, so, ja, kann auch so sein. Und das ist natürlich auch super interessant, ne? wie dann dieser Richter, also das kann ich mir nur vorstellen, gerade bei so einem Mammutprozess, ja, wo es auch über Jahrzehnte, über, ja, über 10 Jahre oder so, wo man sich als Richter natürlich erstmal in alles einlesen muss, alle Menschen, die daran beteiligt waren. Alleine dieser eine, es gab bei diesen Sprengstoffanschlag in der Kolbstraße in Köln, wo die so ein Fahrrad an so ein Fenster von einem Friseur gelehnt haben, wie viele Menschen dabei verletzt wurden. Das sind ja alles Zeugen. Die haben ja alle eine Aussage gemacht. Und alle Menschen, die auch noch dabei waren, die nicht verletzt wurden. Weißt du, das sind ja alles Zeugen. Und das ist nur eine Sache von 30, 40. Also das ist schon eine harte Nummer. Also das kann ich dir empfehlen, diesen Podcast Saal 101, wenn du Bock hast, da mal nochmal so hintergrundmäßig und vor allen Dingen auch nochmal zu hören, was da wirklich passiert ist. Ne? Was da wirklich, da kam zum Beispiel einer, ich glaube, der Mundlos war das, der ist in so einen türkischen Laden gegangen mit so einem Korb, mit so einem Präsentkorb. Da war eine Kiste drin, so eine verpackte, so ein Christstollen eingepackt. Läuft durch den Laden, holt sich eine Jack Daniels Flasche und eine Tüte Chips, tut dies in diesen Präsentkorb, geht zur Kasse und sagt, ah, kacke, ich habe mein Geld vergessen. Warte mal, ich wohne hier nebenan, ich komme gleich wieder. Stellt den Präsentkorb dahin, geht raus und kommt nicht wieder. So, und was macht der Ladenbesitzer? Nimmt den Korb, stellt ihn beiseite. Am nächsten Tag kommt er auch nicht wieder. Und so wandert dieser Korb halt immer weiter rein in den Laden, immer tiefer in diesen Zwischenraum, dann hinten ins Lager, dann ins Büro. Und dann liegt dieser Korb 1,5 Monate da rum. Und es heißt immer, was ist das hier für ein Korb, was ist das? Ja, das ist von einem Kunden, der wollte hier was einkaufen, der hatte kein Geld dabei, lass mal stehen, der kommt und holt das ab. Und dann hast du natürlich auch immer wieder andere Sachen im Kopf, ja, wenn du da selber so einen Laden hast. Ja, und dann kam der halt nie, 1,5 Monate später, hat dann eine der Töchter gesagt, jetzt guck ich da mal rein, weißt du? Natürlich ist die Jack Daniels Flasche und die Tüte Chips schon längst wieder im Regal gelandet, gehe ich mal von aus. Ne? Aber eben dieses persönliche Geschenk, was da noch drin war, was er halt vergessen hat abzuholen, ne, hat dann einfach eher die Neugier, ne? Und dann guckt die da rein und sieht oder guckt da kurz rein und sieht halt diese Christstollenverpackung und geht um den Tisch herum, was ihr Glück war, um den Tisch herum und beugt sich da so hinter und in dem Moment geht die Bombe los. Es war natürlich eine Bombe. Und dieses Mädchen ist komplett entstellt. Ist monatelang im Krankenhaus gewesen, hat kein Gesicht mehr gehabt, alles komplett verbrannt. Und auch selbst Leute vorne im Laden, ne, die Mutter hat vorne an der Kasse einen Apfel geschält, ihr Messer ist 6 Meter weit weggeflogen. So groß war die Explosion. Und das war, ist wirklich krass. Krass, was die sich da geleistet haben, diese Arschlöcher. Ey. Ja, und das könnt ihr alle, wenn ihr Interesse dran habt, das alles nochmal nachhören auf WDR. Ach, ja, ist natürlich jetzt auch harte Kost, ne? Aber es gibt auch was Lustiges, das habe ich auch gehört. Und zwar gibt es da auch so Krimis und so weiter, auch vom WDR. Und einen Krimi habe ich gehört, vielleicht finde ich den nochmal. Wo ist der?
Bekommst du irgendwie Tantiem vom WDR?
Nee, aber
für die Werbung?
Nee, das nicht. Aber ich freue mich natürlich, dass wir, was ich auch nicht vergessen darf, ne, die bieten uns hier diese Plattform und wir dürfen das umsonst hier einfach mit euch teilen. Das finde ich eigentlich schon ziemlich cool.
Nein, super.
Ja, wenn du überlegst, dass eigentlich mega. Müsste man eigentlich super viel Kohle für bezahlen, überhaupt so einen Server zu haben, wo das möglich ist, sowas hochzuladen. Und zwar heißt der Podcast Paradise. Paradise, Traumreise auf einem Kreuzschiff wird zum Albtraum. Und wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, war ich schon oft auf einem Kreuzfahrtschiff und deswegen konnte ich so viele Dinge da nachvollziehen. Und das ist wirklich krass.
Mit mir warst du noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff.
Ja, und das wollte ich doch jetzt ansprechen, deswegen sage ich es doch. Hör dir mal dieses Hörspiel an und dann sag
mir. Und dann kann ich mir das vorstellen, wie das ist.
Und dann kannst du dir nochmal überlegen, ob du mit mir aufs Kreuzfahrtschiff willst.
Ich würde überhaupt gerne mal auf ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff.
Ja, also, es ist natürlich grundsätzlich ziemlich cool, ja, aber auch mega öde. Das ist halt so viel.
Der Podcast oder das auf dem Schiff?
Auf dem Schiff sein.
Ach so.
Podcast ist super, das ist nämlich ein Krimi. Das sind nämlich zwei Ermittler, die machen da Urlaub. Das haben die geschenkt bekommen von einem ihrer Mandanten, der nichts mehr zahlen konnte. Der hatte aber noch zwei Tickets für das Kreuzfahrtschiff. Und dann sind die da und dann sieht er, wie so eine Rolle, wo am unten Turnschuhe rausgucken, über Bord geschmissen werden wird. Ja.
Cool. Ich hätte auch gerne mal Freunde, die mir einfach sowas schenken. Also sowas wie eine Kreuzfahrt.
Achso, nicht so ein freiwilliges Bad.
Ein freiwilliges Bad? Ein
unfreiwilliges Bad.
Ach so, ich wollte gerade sagen, ich liebe Baden. Ich gehe ja
in der Nacht.
In der Nacht, ja, ich gehe sehr gern abends baden.
Weißt du, was wirklich,
ich liebe
was
das.
Wirklich schlimm ist auf so einem Kreuzfahrtschiff? Da stehst du da, du hast, wenn du Glück hast, hast du eine Suite mit einem Balkon. Das hast du nicht oft als Sänger. Aber wenn, dann hast du eben auch die Möglichkeit, mal für dich alleine so an der Reling zu stehen. Weil du hast dann so eine eigene Reling, ne, so ein Balkon, da steht dann dein Stühlchen und so. Und dann ist eine Reling und dahinter ist halt Wasser. Und dann guckst du da so raus, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dann guckst du da raus und denkst so, ich bin einen Schritt entfernt vom Tod. Was hält mich jetzt davon ab, hier reinzuspringen? Nur mein Verstand. Meine Neugier ist aber ziemlich groß. Zum Glück ist mein Verstand ein bisschen größer als meine Neugier. Und das ist wirklich ein so krasses Gefühl. Ich habe das Gefühl schon mal gehabt, als ich zum allerersten Mal meine Nichte auf dem Arm hatte, als sie ein Baby war. Da war ich so, noch nicht mal 20. Und dann war ich auf dem Balkon und dachte mir so, nur einen Schritt weiter und die fällt hier runter. So, und dann habe ich eine bekannte Freundin gefragt, die Psychologie studiert, und habe die gefragt, bin ich wahnsinnig? Sagt die, nee, das zu denken ist total menschlich und machen viele. Das zu tun ist wahnsinnig. Naja, okay, gut, dann habe ich ja nochmal Glück gehabt. Getan habe ich es nicht. Also ich habe niemanden vom Balkon geschmissen oder bin selber von der Reling gesprungen.
Danke sehr.
Ja, aufs Kreuzfahrtschiff kannst du gerne mal mitkommen. Wenn ich da nochmal hin darf.
Na dann.
Das ist ja immer,
wenn man dich nochmal lässt.
Ja, das ist natürlich immer so ein Spiel mit dem Feuer, ne? Weil da will man natürlich eigentlich immer wieder hin. Aber es ist auch schwierig, wenn man nicht Mark Seibert ist. Dann braucht man halt einfach noch mehr Kontakte. Ja. Mein großer Kontakt.
Vielleicht nimmt uns der Mark mal mit, ja, dass wir zu dritt mal auf einem Zimmer sind.
Super.
Oder so.
Super Idee.
Super.
Super.
Machen wir.
Machen wir. Wann? Ah, nee, da kann ich nicht. Oder wann?
Na.
Dann grüßen wir nochmal, Marc. Hast du schon Jan gesehen im Fernsehen?
Nein, ich gucke doch kein Fernsehen.
Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich habe jetzt mal gegoggelt.
Gegoggelt.
Und bin dann auf seiner Facebook-Seite gelandet und habe so einen Einspieler gesehen, wie er, also wie man ihn nur gesehen hat und seine Gedanken gehört hat. War eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, der spielt so einen Bäckerjungen oder so jemanden, der so eine Bäckerei übernimmt oder so.
Ja. Du, wir orientieren uns ja alle um.
Ja. Ich sage so, kleine Brötchen backen, ne? Erstmal kleine Brötchen backen. Ja. Ja, finde ich cool. Also,
Nein, ich finde es super. Mich freut es voll für ihn, dass er da was vor einem Moment, also in dieser Zeit einfach, dass sich das genau jetzt aufgetan hat. Das ist wunderbar.
Mega. So, was sagst du voll zu gut. Jan-Josef Liefers?
Zu was?
Zu Jan-Josef Liefers und der ganzen Geschichte von Absperren oder alles zumachen, hieß es, glaube ich.
Ach, wir machen alles dicht machen. Ja. Ja, es ist halt schwierig, wenn man irgendwas macht, wo man nicht wirklich weiß, wofür es benutzt wird.
Ja. Absurder Scheiß.
Ja, fertig. Also, ne?
Ja, ich finde es natürlich schade, dass jetzt alle auf den Liefers rumhacken. Weil letztendlich hat er ja nichts anderes gemacht, als wir halt privat auch machen, ne? Nee, lass mal lieber Maske auf, auch beim Schlafen, ne? Wer weiß, wer da noch reinkommt, wenn ich schlafe, weißt du? Das ist halt ein Witz, ja? Aber das halt öffentlich zu benutzen und groß sagen, ist irgendwie dumm. Kann ich nicht anders sagen.
Ist halt immer die Frage, wer hört zu, für welche Ohren sind das? Und kann man die Situation ergreifen oder erfassen, indem für die das gemeint ist? Und es ist halt natürlich eine ganz andere, Öffentlichkeit, ein ganz anderes Tableau, auf dem man sich äußert. Und halt auch eine andere Verantwortung, ne?
Ja. Verrückt, verrückt, verrückt. So, mein Lieber.
Crazy.
Ich bin durch. Hast du noch was?
Ob ich noch was habe? Ja, ich habe noch was. Und zwar habe ich noch was für unsere Playlist. Yes. Und zwar ein Lied von Gustav Mahler, welches da heißt, ich bin der Welt abhanden gekommen. Und zwar gesungen von Christa Ludwig. Christa Ludwig ist am Samstag verstorben. Eine Sängerin, die das ganze letzte Jahrhundert geprägt hat, durch ihre Arbeit und ihr Können, und eine Sängerin, die mich die ganze Zeit begleitet hat, also nicht durch einen persönlichen Kontakt, sondern durch Aufnahmen und Interviews und alles Mögliche, was es von ihr gibt. Und ja, das hat mir auch deutlich gezeigt, dass alles endlich ist, was wir tun, dass unser Dasein endlich ist, aber auch eben unser, sag ich mal, unser künstlerisches Wirken, wenn man das so hochtrabend nennen möchte. Und in einem Interview hat sie gesagt, dass sie gern möchte, dass auf ihre Beerdigung dieses Lied gespielt wird, natürlich in einer Aufnahme von ihr. Und das fand ich irgendwie, also das Lied ist unfassbar. Ja, Punkt. Das Lied ist einfach unfassbar.
Schön. Ich habe hier eine Version von Christa Ludwig und der Berliner Philharmoniker von Herbert Karajan.
Das kann nur gut sein. Ja. Jawohl.
Die ist jetzt bereits schon auf der Playliste. Geht 7 Minuten.
Ja, sich einfach mal 7 Minuten ganz entspannt zurücklehnen, das Ganze auf sich wirken lassen. Text und Musik. Und ja, besser geht es nicht.
Das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Christian.
Patrick, es war mir ein Fest.
Mir auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ne? Mach's gut. Und heute Abend waschen, bevor du ins Bett gehst, ne?
Okay.
Okay.
1, 2, 3, vorbei.
Mach die. Tschüss. Tschüss.